Obgleich schon Ausgang des vorigen Jahrhunderts der deutsche Chirurg Rehn das Herz eines durch Messerstich verblutenden Patienten durch Naht verschloss, ließen doch die großen Schwierigkeiten des Operierens am Herzen aussichtsreiche, planmäßige Eingriffe erst 30 bis 40 Jahre später zu. Einmal ist das Objekt seit Jahrtausenden als Zentrum des Lebens ehrfürchtig gescheut, in ständiger, lebhaftester Bewegung. Zum anderen droht bei seiner Eröffnung schnelle Verblutung des Kranken und schließlich ist im Falle einer Absperrung der Blutzufuhr zum Herzen die Schaffung einer Blutleere nur für 2 bis 3 Minuten möglich, da sonst der Tod des Patienten wegen Sauerstoffmangels des Gehirns eintreten müsste. Als Erkrankungen, die einer chirurgischen Korrektur unterliegen könnten, kommen natürlich nicht Rhythmusstörungen oder Herzmuskelerkrankungen, auch weniger Durchblutungsschäden wie zum Beispiel der Herzinfarkt in Frage, sondern vor allem angeborene und erworbene anatomische Fehler, besonders an den Scheidewänden und Klappen des Herzens. Größere angeborene Defekte der Herzscheidewände sollten durch Naht oder Einnähen einer Kunststoffplatte verschlossen, Verengungen an den Klappen, Durchsprengung erweitert, Schlussunfähigkeit einer Klappe durch ein sinnvolles Verfahren wieder schlussfähig gemacht werden. Nur die Sprengung erworbener Klappenverengungen, vor allem zwischen linkem Vorhof und linker Kammer, an der sogenannten Mitralklappe, gelingt, wie man sagt, blind. Dabei wird ein Finger oder ein Instrument meist durch einen Anhang des linken Vorhofs, das sogenannte Herzohr, in das Herz eingeführt. Für die anderen Eingriffe am Herzen oder an den großen herznahen Gefäßen ist Operieren unter Sicht am offenen, blutleeren Herzen notwendig, wenn die Korrektur wirklich korrekt durchgeführt werden soll. Und nur dann bietet sie Aussicht auf volle Heilung. Zur Überwindung der skizzierten Schwierigkeiten und Erreichung des Zieles des Eingriffes am eröffneten, blutfreien Herzen sind 3 Wege möglich. Erstens, die Unterkühlung oder Hypothermie. Wegen des in der Kälte herabgesetzten Sauerstoffbedarfs der Organe, besonders des Gehirns, ist bei einer ungefährlichen Oberflächenabkühlung des Körpers bis auf etwa 30 Grad Celsius eine Unterbrechung des Blutstromes zum Herzen und damit zu allen Organen sowie eine Operation am nun eröffneten Herzen für 7 bis 8 Minuten durchführbar. Das kann bei relativ einfachen Herzfehlern genügen. Bei schwierigen Situationen kommt der Chirurg aber in Zeitnot oder ein Operieren ist gar nicht möglich. Zweitens, um in solchen Fällen in Ruhe unter Sicht im Inneren des Herzens operieren zu können, verwirklichten kühne Forscher den Gedanken, das Blut aus den großen Körpervenen vor dem Herzen abzuleiten und einen außerhalb des Körpers gelegenen extrakorporalen Blutkreislauf zu schaffen. Dieser übernimmt in einem Teil die Gasaustauschfunktion der Lunge, in einem anderen die Pumpfunktion des Herzens und führt das aufgefrischte, arterialisierte Blut in einer Oberschenkelschlagader dem Körper wieder zu. Mithilfe eines solchen ziemlich komplizierten Gerätes, welches auch den eigentlich wenig schönen Namen Herz-Lungen-Maschine trägt, kann man eine halbe, dreiviertel, ja auch eine Stunde bei normaler Körpertemperatur die Funktionen von Herz und Lunge ersetzen, also auch das Herz eröffnen und im offenen, blutleeren Herzen arbeiten. Durch einen so lange ausgedehnten extrakorporalen Kreislauf werden aber doch manche feine Strukturen und chemische Gleichgewichtszustände, vor allem des Blutes, beträchtlich gestört. Das dritte Verfahren ist eine Kombination der Herz-Lungen-Maschine mit der Unterkühlungsmethode. In diesem Falle wird allerdings die Herabsetzung der Körpertemperaturen nicht durch Abkühlung der Körperoberfläche, sondern durch Unterkühlung des im extrakorporalen Kreislauf fließenden Blutes erreicht. Hierbei wird möglichst schnell eine tiefe Unterkühlung des Körpers oder zumindest des Herzens auf 10 bis 15 Grad herbeigeführt und dann der Blutkreislauf in extremen Fällen bis zu 2 Stunden völlig unterbrochen. Das Herz schlägt bei so niedriger Körpertemperatur nicht mehr und nimmt erst bei der Wiedererwärmung des Körpers seine Tätigkeit wieder auf. Wenn auch viele mechanische Schädigungen des Blutes auf diese Weise vermieden werden können, so ist doch auch eine derart tiefe Unterkühlung nicht gefahrlos, die Durchführung schwierig und die Erfahrung, die von einer so arbeitenden Chirurgengruppe verlangt wird, sehr groß. Einige Daten mögen die zunehmend stürmische Entwicklung der Chirurgie am Herzen und den großen Gefäßen anschaulich machen. 1925 veröffentlichte Sautar die ersten Sprengungen der verengten Mitralklappe mittels des Fingers. 1938 unterband Gross erstmalig eine abnormale Gefäßverbindung zwischen großer Körper- und Lungenschlagader, Ductus Botelli genannt. 1944 korrigierte Crawford erstmals eine Verengung der großen Körperschlagader und vor 10 Jahren operierte Dennis zum ersten Male mithilfe des extrakorporalen Kreislaufes. Alle zuvor besprochenen Verfahren wurden erst im letzten Jahrzehnt verwirklicht. An der Chirurgischen Universitätsklinik der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg wird seit 8 Jahren in zunehmendem Umfang Herzchirurgie betrieben, zum Teil unter Verwendung der Oberflächenunterkühlung. Nachdem der Erwerb einer Herz-Lungen-Maschine in absehbarer Zeit unmöglich erschien, andererseits in der kardiologischen Abteilung von Professor Zuckermann in Halle eine zunehmende Anzahl angeborener Herzfehler zur Operation heranstand, versuchten wir zuerst mittels tiefer Hypothermie allein nach dem Vorschlag japanischer Forscher zum Ziel zu kommen, was in den Jahren 1957 bis 1959 an fast 50 Hundeversuchen jedoch nicht befriedigend gelang. So kam mir die Einsicht in die Notwendigkeit der Schaffung einer Unterkühlung von innen her, das heißt des Blutstromes in einem Pumpensystem, welches am besten natürlich auch noch einen Oxygenator, also eine künstliche Lunge, enthalten sollte. Eine solche Aufgabe ist für einen Chirurgen allein unlösbar. Und so war es das entscheidende Ereignis, dass ich beim Suchen nach dem geeigneten Mann auf Professor Dr. Fritz Struss traf, der als Leiter der biophysikalischen Abteilung des 2. Physikalischen Instituts der Martin-Luther-Universität bereit und in der Lage war, Konstruktion und Bau eines Gerätes für den extrakorporalen Kreislauf durchzuführen. Im Herbst 1960 begannen wir mit der gemeinsamen Arbeit, zuerst an der Pumpe, dann am Oxygenator. Beide wurden nacheinander stufenweise im Tierversuch erprobt, sodass wir Anfang April 1962 unsere erste Operation am Menschen erfolgreich durchführen konnten. Über die Einzelheiten dieser Entwicklung und Gedanken zu ihrer Weiterführung werde ich am 20.12., also heute in 14 Tagen, zur gleichen Zeit berichten.